Fortsetzung in unserer Predigtreihe, das Evangelium mit liebendem Herzen weitergeben. Heute geht es nicht um die richtige Einstellung, das war unser Thema letztes Mal. Heute geht es um die Tat. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Mal sehen, ob es klappt. Ja. Ich glaube, du musst weiterdrücken. Nee, macht's nicht, du. Okay. Ein Mann sitzt auf der Bank und wartet an der Haltestelle auf den Bus. Eine Gruppe angetrunkener Jugendlicher kommt aus dem Nichts, pöbelt ihn an. Es kommt zu leichten Rempeleien, dann zur Gewalttätigkeit. Der Mann wird bewusstlos geschlagen, sein Geld, sein Handy, sein Notebook geklaut. Dann verschwindet die Jugendlichen so schnell, wie sie gekommen waren. Eine alltägliche Geschichte, wie sie in jeder Großstadt vorkommt. Ein reicher Geschäftsmann hat diese Szene aus der Entfernung beobachtet. Er stand mit seinem teuren BMW an einer roten Ampel, aber damit will er nichts zu tun haben. Als die Ampel grün wird, gibt er Gas und weg ist er. Eine Joggerin kommt vorbei, sie liegt den Mann dort liegen, aber ihr voller Terminkalender lässt das absolut nicht zu. Nein, nicht anhalten, schnell unter die Dusche und dann zur Arbeit. Außerdem, die sich die Finger schmutzig waschen? Nö. Und dann kommt ein Migrant vorbei. Auch er will zur Arbeit, er sieht den Mann dort liegen und er bricht seinen Tagesablauf und hat Zeit für diesen verletzten Mann. Er ruft den Notarzt, bringt ihn persönlich ins Krankenhaus und kümmert sich um diesen Mann. Das, sagt Jesus, ist gelebte Liebe. Jesus hat eine ähnliche Geschichte einmal zum Anlass genommen und deutlich gemacht, was Liebe zum Nächsten ausmacht. Und vor vielen Jahren haben Arno und Andreas das einmal vertont. Hört doch einmal hinein.
Und zwar im Lukas-Evangelium. Ich möchte sie einmal lesen, wie sie uns seit 2000 Jahren bekannt ist. Die Frage war, wer ist mein Nächster? Und Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld und verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging an der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn in ein Gasthaus, wo er versorgt wurde. Am nächsten Tag gab er den Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann antwortete, der Mitleid mit ihm hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh hin und mach es genauso. Der Tatort des Raubüberfalls ist die Straße, die in das 800 Meter hochgelegene Jerusalem, die Hauptstadt damals, führte. Jesus und seine Jünger befanden sich gerade in Jericho, 200 Meter unter Meeresspiegel, eine Oasenstadt. Heute schafft diese 27 Kilometer Entfernung fast gute halbe Stunde. Damals brauchte man mindestens 6 Stunden. Es war ein ganz gefährlicher Weg. Überall lauerten Räuber, Gewaltverbrecher. Man durfte nicht alleine gehen. Man sollte immer in einer Gruppe gehen, um einen gewissen Schutz zu haben. Letztlich ist dieser Mann also selber schuld. Warum reist er auch alleine? Aber Darum geht es in dieser Geschichte nicht. Er wird Opfer eines Gewaltverbrechens und es geht auch nicht um diesen Mann in erster Linie, sondern es geht darum, wie man anschließend mit ihm umgeht. Jesus richtet den Fokus nicht auf diesen Mann, der verletzt ist, sondern auf die Menschen, die drumherum sind, die eine Begegnung oder Beziehung beziehungsweise die in seine Nähe kommen. Wie reagieren wir heute auf Menschen, die Gott uns in den Weg legt und die unsere Hilfe brauchen? Wie reagieren wir darauf? Die ersten beiden, ein Priester, ein Levit, also ein Tempeldiener, sie gehen schnell an dem Opfermann vorbei. Sie hatten Grund zur Annahme, dieser Mann ist längst tot. Und im Unterschied zu heutigen Priestern, Pastoren und Pfarrern durften sie sich mit Toten nicht abgeben. Das hätte sie kultisch unrein gemacht und sie hätten eine Zeit lang ihren Beruf und ihren Dienst nicht ausüben können. Also Augen zu, wegschauen, weitergehen. Aber gerade von den Profis, von den ausgebildeten Theologen darf man nicht erwarten, dass sie zumindest sich um diesen Menschen kümmern, Hilfe suchen, wie auch immer. Und hier kann ich mir es nicht verkneifen, uns Christen auch noch einmal die Frage zu stellen, die auch letztes Mal in der Predigt schon anklang: Wie gleichgültig sind wir den Menschen gegenüber? Vor allem den Menschen gegenüber, die keine Beziehung zu Gott haben und die vielleicht in ihrem Leben ohne Gott sehr, sehr verloren sind. Praktisch, geistlich, ewig. Wo wir aber unser Herz vor ihnen verschließen, kann Gott uns auch keine Menschen in den Weg legen, die unsere Hilfe benötigen. Wenn wir uns selbst genug sind, ich und meine kleine Welt, dann wird Gott uns keine Menschen in den Weg legen, die meine Hilfe brauchen. Warum auch? Es wäre ja auch vergebliche Liebesmüh, oder? Nach diesen beiden prominenten, äußerst angesehenen Vertretern der damaligen offiziellen Kirche kommt noch ein dritter Mann ins Spiel. Ein Migrant, würden wir heute sagen, aus Samarien. Dieser Samariter wurde von den rechtgläubigen Israeliten, die ja bekanntlich für sich die Wahrheit gepachtet haben, gehasst bzw. auch umgekehrt. Die Samariter verweichen doch die biblischen Wahrheiten. Das ist eine Sekte, die können wir nicht akzeptieren. Sie galten als Glaubensverräter, ja als Ungläubige gar. Man verfluchte sie sogar in den jüdischen Gottesdiensten. Jeder Kontakt mit ihnen wurde verboten, abgelehnt. Und das, obwohl sie genauso an Gott glaubten wie die Juden, nur ihren Glauben anders lebten und die jüdischen Schriften nicht ganz so ernst nahmen wie die Juden selbst. Entdecken wir uns nicht hier wieder? Sektiererische Freikirchen, gottlose Landeskirchen, ihr glaubt ja gar nicht richtig, wir haben ja die Wahrheit sowieso gepachtet. Und ich beobachte, dass dieses Spektrum damals und das Spektrum heute gewisse Parallelen hat. Aus Sicht der Juden half diesem verletzten Mann jetzt ein sektiererischer Freikirchler, ein Samariter, Igitt. Ihre eigenen Leute gingen weg und ein verachteter Migrant, der kümmert sich um den Verletzten. Und das, sagt Jesus, ist richtig, das muss die Juden in ihrer Ehre zutiefst gekränkt haben. Ich möchte aus dieser Geschichte einige Aspekte herausheben. Unter dem Thema auf meine tatkräftige Liebe kommt es an. Auf meine tatkräftige Liebe kommt es an. Das Erste: Ich habe Zeit für dich. Als der Samariter... Ich gehe mal davon aus, dass dieser Samariter einen vollen Terminkalender hatte. Ein Mann, der auf einer Reise war, der Lebensmittel dabei hatte, der Öl und Wein dabei hatte, der ein Reittier hatte. Er war von A nach B unterwegs. Vielleicht war er ein Manager, vielleicht war er ein Geschäftsmann, vielleicht war er, wir wissen es nicht, die Bibel sagt es uns nicht. Aber er hatte ein Ziel. Er ging von seinem
Heimatort A los und wollte zu einem Ziel B hinkommen. Und ich gehe mal davon aus, dass sein Terminkalender genau getaktet war. 6 Stunden Ritt, dann kommt der Termin, Pause, dann kommt der nächste Termin. Und dann macht er Pause, weil er einen Verletzten dort liegen sieht. Er unterbricht seinen Tagesablauf. Ich habe jetzt Zeit für dich. Egal, was mit den anderen Terminen ist, müssen sie halt warten. Hier liegt jemand, der meine Hilfe braucht. Ich habe jetzt Zeit für dich. Kennt ihr den Ausdruck, ich habe keine Zeit? Was heißt das eigentlich, wenn ich sage, ich habe keine Zeit? Eigentlich heißt es, ich habe keine Lust. Eigentlich heißt es, lass mich in Ruhe. Ich habe meinen Lebensrhythmus und meinen Lebensplan. Und du störst dazwischen nur. Das heißt es eigentlich. Leute, mal ganz ernsthaft. Wenn euer Kind morgen früh irgendwas hat und ihr habt einen ganz wichtigen Geschäftstermin, habt ihr Zeit für das Kind? Der wichtigste Geschäftstermin wird sofort abgesagt. Wenn euch irgendein Mensch, der euch ganz wichtig am Herzen liegt, morgen ein Problem hat, meint ihr nicht, ihr findet einen Weg, wie ihr das geschäftlich hinkriegt? Privat hinkriegt? Und wenn ihr am Samstag unbedingt zum abschiedsbedrohten HSV hinfahren wollt, meint ihr nicht, dass ihr alle anderen Termine wegschaufelt, damit diese 2 Stunden Zeit da sind? Ich weiß, manche haben es nicht so mit dem Sport, dann nehme ich ein Konzert, ist egal. Ich will nur damit sagen, wenn wir was wollen, dann finden wir die Zeit und tun es. Richtig? Aber wenn da so ein Mensch liegt, den Gott mir vor die Füße legt, schaue ich weg und sage, keine Zeit. Ich möchte das sehr kritisch auch mir selbst sagen. Ich bin auch so jemand, der permanent irgendwelche Termine hat und der manchmal auch wegschaut. Ich möchte hier auch lernen, hinzuschauen, viel intensiver hinzuschauen. Wo sind die Menschen, die meine Hilfe brauchen? Und für diese Menschen möchte ich Zeit haben. Der samaritische Mann sagt, ich habe Zeit für dich. Noch mehr, er sagt als zweites, drück's mal ein weiter, ich habe Liebe für dich. Liebe muss ankommen. Liebe muss ankommen. Dieser samaritische Mann ist, so steht es in der Schrift hier, von der Not dieses Menschen innerlich so bewegt, dass sich sein Herz zusammenzieht. Dass ihm der andere Termin, der jetzt kommt, schnurzpiepegal geworden ist. Ich möchte diesen Menschen jetzt, und nur dieser Mensch zählt jetzt, der mir hier vor die Füße gelegt wird. Und nichts anderes mehr. Seine ganzen Gedanken kreisen sich nur noch um diesen Menschen. So ist dieser Begriff, sein Herz zieht sich zusammen. Übrigens ist das derselbe Begriff, den wir letztes Mal betrachtet haben, als Jesus diese Menschenmenge sah und sein Herz sich zusammenzieht. Das ist derselbe Begriff, identischer Begriff. Und ich stelle mir die Frage, ist die Liebe zum Nächsten für mein Herz treibende Kraft? Ist die Liebe treibende Kraft? Wie ist es um meine ehrliche Emotionalität bestellt? Damit ich nicht falsch verstanden werde. Nein, wir werden die Not dieser Welt nicht verändern. Wir leben nun aber in einer gefallenen Schöpfung. Aber wir können mithelfen, dass wir an den Punkten, wo Gott uns hinstellt, diese Welt ein kleines bisschen besser machen. Da können wir mithelfen. Und ein drittes dazu. Ich gebe dir gern, was ich habe und was ich kann. Mich fasziniert diese Geschichte deshalb so sehr, weil dieser Mann aus seiner Geldschatulle ein paar Scheinchen zieht, sie dem Wirt gibt und sagt, hier, betreu ihn gut. Ich gebe dir nochmal einen Huni extra, hol den Arzt nochmal, dass der nochmal auf seine Wunden schaut. Und wenn du nicht hinkommst, ich bin in 2 Wochen wieder hier von meiner Reise zurück, wenn dann noch was fehlt, zahle ich den Rest. Nun mag es sein, dass es ein sehr reicher Geschäftsmann gewesen ist, der das mal so ganz nebenbei aus dem Ärmel schüttelt. Mag alles sein. Dem es nicht wehtut. Alles richtig. Und es geht auch nicht darum, dass wir die letzten 25 Cent unserer Rente unbedingt dem Nächsten geben. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht um meine Einstellung. Bin ich bereit, dem Nächsten das zu geben, was ich kann und was ich habe? Vielleicht ist es Zeit. Vielleicht ist es einfach, dass ich ein Essen koche für meinen Nachbarn, der krank ist. Vielleicht biete ich der alten Frau gegenüber an, komm, gib mir mal die Einkaufsliste, ich kaufe für dich mit ein. Und ich weiß, dass ihre Rente klein ist und sag, komm, ihr schon alles bezahlt, die 25 Euro, das geht. Merkt ihr, der Kreativität ist hier keine Grenzen gesetzt. Ich möchte den Menschen etwas geben, was ich kann. Anteil geben an meinem Leben. Mir sagte mal mein Großvater vor vielen Jahren, Frauen und Autos verleiht man nicht. Beim ersten kann ich zustimmen, beim zweiten nicht unbedingt. Aber ich habe mir das zum Beispiel sehr zu eigen gemacht, dass das, was mir gehört, mein ist, geht kein anderen was an. Vielleicht meine Frau, vielleicht meine Kinder. Aber dann ist auch Schluss. Warum sind wir eigentlich so geworden? Warum sind wir so egoistisch? Mein ist mein und dein geht mich, ja, es geht mich nichts, geht dich nichts an, was ich habe. Warum teilen wir nicht? Ist nicht Gott letztendlich der Besitzer aller Güter? Kann Gott mir nicht morgen alles nehmen, was ich heute habe? Kann er, wenn er will. Gott kann mir aber auch das, was ich gerne gebe, vielfältig ersetzen, vielfältig segnen. Und das, was ich klammer, steht dem anderen nicht zur Verfügung, richtig? Was ich selber klammer, steht dem anderen nicht zur Verfügung. Und ich wünsche mir mehr Großzügigkeit. Das lerne ich auch aus dieser Geschichte. Dieser Mann ist großzügig. Ja, es gibt ein Prinzip auch bei uns in Deutschland, ich halte mich auch daran. Wir sind in einem Sozialstaat heute, wo wir unglaublich gut versorgt sind. Geld geben ist immer die schlechteste Variante. Und man weiß nie, was wird aus dem Geld. Und es ist auch immer eine Gratwanderung. Wenn jemand hier kommt, das passiert auch ab und zu mal, ich brauche Geld. Geben wir nicht. Im Regelfall mache ich es nicht. Ich gebe lieber ein Paket Lebensmittel oder die praktische Hilfeleistung, die möglich ist. Ist sicherlich der bessere Weg auch. Aber die Frage ist, was gebe ich? Bin ich bereit, von meinem abzugeben, damit es anderen besser geht? Dieser samaritische Mann tut es. Ja. Ein vierter Aspekt, der mir wichtig ist. Ich möchte mich vom Geist Gottes leiten lassen. Die beiden Theologen, die hier vorbeigegangen sind, haben sicherlich einen Draht zu Gott gehabt. Aber sie haben auf die Impuls, den Gott ihnen gegeben hat, nicht gehört. Ich bin ziemlich sicher, dass der Priester und der Levit, die vorbeigegangen sind, von Gott gesagt haben, schau nach links, helfen. Stopp, helfen. Ich bin ziemlich sicher. Und das ist ja das Problem, was wir haben. Die Impulse Gottes in unserem Herzen sind oft die leisesten, ist oft die leiseste Stimme. Und mein lautes Ich kann das sofort tot machen. Jörg, schau mal nach links. Nö, Gott, habe ich keine Lust. Dann mache ich es tot, nicht? Ich kann den Gewissensimpuls, den Gott mir sendet, sofort tot machen. Je nachdem, was ich für eine Prägung habe, wie egoistisch ich bin, wie wenig ich bereit bin, wirklich zu helfen, wie wenig ich bereit bin, den anderen wirklich zu sehen, tot machen. Da ist in der Schule dieser Klassenkamerad. Er ist ein bisschen merkwürdig und er wird immer von den anderen gemobbt. Und jetzt sagt Gott mir, stopp, mach nicht mit. Stell dich auf die Seite des Schwachen und stärke ihn. Habe ich diesen Impuls? Folge ich diesem Impuls? Oder auf dem Arbeitsplatz? Oder? Oder da ist dieser Impuls. Stopp mal eben schnell dein Auto, lass den doch von rechts mal schnell rein. Gott sendet uns Impulse. Die Frage ist nur, hören wir sie? Und der samaritische Mann hat diesen Impuls gehört und angehalten. Wie oft steht vor unserer Herzenstür dieses Schild? Gott, bitte nicht stören. Bitte nicht stören. Ich bin gerade beschäftigt. Ich habe gerade so viel zu tun. Ich habe gerade so viel Gedanken. Ich habe gerade so einen vollen Terminkalender. Gott, bitte nicht stören. Und wenn dieses Schild vor unserer Herzenstür hängt, Gott, bitte nicht stören, dann wird Gott uns auch nicht stören. Aber dann müssen wir uns nicht wundern, dass unsere Herzen kalt und dass unsere Herzen egozentrisch werden. Müssen wir uns nicht wundern. Der Geist Gottes ist trotzdem in meinem Herzen. Und der Geist Gottes wird trotzdem versuchen, weiter Impulse zu setzen. Aber der Geist Gottes ist ein liebevoller Geist, der auf uns Rücksicht nimmt. Und wenn ich sage, bitte nicht stören, dann sagt der Geist Gottes, schade, ich hatte gerade so eine gute Idee für dich. Aber er wird das respektieren. Und ein letzter Aspekt dafür, den empfinde ich als ganz besonders wichtig. Hilfe, die ankommt vom ehrlichen, liebenden Herzen aus, erzeugt eine Gegenfrage. Wie wird das gewesen sein? Dieser verletzte Mann, vielleicht war er bewusstlos, vielleicht hat er die Hälfte nur mitgekriegt, das wissen wir nicht, wacht in einer Herberge auf, alles sauber, alles gut, mit Schmerzen, kann seinen Arm vielleicht nicht bewegen, sein Bein nicht bewegen, keine Ahnung, nicht? Und dann kommt der Wirt, guten Morgen, möchten Sie was frühstücken? Die erste Frage wird sein, hä, wo bin ich hier eigentlich? Und dann wird der Wirt ihm das erzählt haben, was passiert ist. Und welche Frage wird dieser Kranke dann stellen? Wer hat das getan? Würde ihm erzählt haben. Es war ein samaritischer Mann und so weiter und so weiter. Und einige Tage später kommt dieser Helfer zurück und fragt nach, hat es mit dem Geld gereicht? Und er sieht diesen Kranken vielleicht noch da liegen. Was wird der Kranke jetzt für eine Frage stellen? Warum hast du das für mich getan? Warum hast du das für mich getan? Leute, was geben sich daraus für tolle Möglichkeiten, meinen Glauben zu bezeugen, oder? Wenn Leute mir diese Frage stellen oder wenn sie diese Frage denken. Wir wollen nicht, das kommt an anderer Stelle noch, wir wollen nicht mit der Tür ins Haus fallen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass ich rede und meinen Glauben bezeuge. Es geht in erster Linie darum, dass ich diene und meinen Glauben bezeuge. Und wenn Gott das Herz eines Menschen auftut, dann habe ich die Möglichkeit, die Antworten zu geben auf die Fragen, die ihn bewegen. Aber erst dann, nicht vorher. Und darum wollen wir uns wirklich in den Dienst von Menschen stellen. Das ist mir ganz wichtig. Lasst uns doch so leben, dass Menschen uns fragen, warum tust du das für mich? Warum tust du das für mich? Was wird das auch für diesen Mann für ein Segen sein? Ruh dich aus. Bleibe in der Herberge, bis du gesund bist. Ich kümmere mich um dich. Warum? Einmal kann ich mir das leisten, aber das ist nicht das Entscheidende. Und zum Zweiten, weil ich dich wirklich von ganzem Herzen mag, weil Gott dich mag. Ich möchte, dass es dir wieder gut geht. Und der kranke samaritische Mann wird viele Fragen bewegen. Der kranke Mann, nicht Samariter, der kranke Mann, dem werden viele Fragen durch den Kopf gehen. Und ich glaube, dass ihm das enorm gut tut, zu erleben, wie Gott durch einen anderen liebt. Meine christliche Lieblingsfrage ist die, warum tust du das für mich? Und diese Frage zum Herzen des Menschen ist übrigens sehr, sehr lang. Vielleicht dauert sie Jahre. Im Falle meiner Schwester, die seit über 40 Jahren wenig vom Glauben wissen will, schon 45 Jahre. Und die Fragen, aber wir müssen diese Geduld mitbringen. Und wir können den Weg nicht abkürzen. Es gibt keine Gemeindebaukonzepte, es gibt keine neue theologische Forschung oder Prinzipien, keine gibt es nicht, die den Weg zum Herzen des Menschen verkürzen. Es geht nur durch unsere gelebte Liebe. Einen anderen Weg hat Gott sich nicht ausgedacht oder erdacht oder wie auch immer. Das ist das, wie Gott es möchte. Unsere gelebte Liebe, dadurch möchte Gottes Geist wirken, und das Herz des Nächsten erreichen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass auch der Weg der Verkündigung nicht unbedingt der erste Weg ist, den Gott wählt, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Sondern es ist der zweite Weg. Ein wichtiger Weg, selbstverständlich. Der Glaube kommt bekanntlich aus dem Wort Gottes. Selbstverständlich muss das Wort Gottes irgendwann auch in die Herzen der Menschen kommen. Aber der erste Weg, so sagt es Jesus, geh hin zum Menschen und gib ihm deine Liebe. Und das ist auch dieses Liebesgebot, was Jesus Christus einmal gesagt hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit all deinen Gedanken, und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Liebesgebot, was Jesus Christus uns gegeben hat. Und das hat an Aktualität absolut nichts verloren. Es beginnt mit meiner Liebe zu Gott. Es setzt sich fort mit meiner Liebe zum Nächsten, mit der Tat, die Einstellung und die Tat, ganz wichtig. Ich lasse den Aspekt, dass es auch um eine gesunde Selbstliebe geht, erstmal außen vor. Gehört genauso dazu. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn wir unser Herz für Gott und für den Nächsten öffnen, wird Gott durch uns etwas tun. Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Eigentlich ganz leicht. Wenn nur dieses blöde, egozentrische Ich nicht wäre und wenn wir nicht so oft vor unser Herz dieses Schild hängen würden, bitte nicht stören. Nehmt es weg und bittet Gott, dass der Geist, sein Geist, unser Ich viel weicher macht, viel demütiger macht und viel mehr Liebe zum anderen, dass es viel mehr Liebe zum anderen schenken kann. Das gilt mir ganz genauso. Mir hartherzigen Knochen, ganz genauso wie jedem anderen auch. Und das ist die Botschaft, die ich aus dieser Predigt für mich persönlich auch mitnehmen möchte. Amen.